Das ultimative Geschenk. Vielleicht ist das nicht euer ultimatives Geschenk, aber was wäre das? Was müsste unterm Tannenbaum liegen, wo ihr sagt, das ist das perfekteste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Das ist das Geschenk, das wollte ich schon immer haben. Und darüber würdet ihr euch so unendlich freuen. Gibt's da so etwas? Wenn wir in Jesu Geschichte reingucken, dann hat er auch Dinge geschenkt bekommen. Sogar gleich am Anfang seiner Geburt. Und das feiern wir ja letztendlich auch an Weihnachten, die Geburt Jesu. Und er ist damals in Bethlehem geboren worden, als König Herodes an der Macht gewesen ist. Und da haben weise Männer ein Licht am Himmel gesehen, Sterne gesehen und sind auf nach Israel. Wollten den neuen König anbeten, weil sie die Sterne so gedeutet haben, dass ein neuer König geboren worden ist. Und ich fange heute eine neue Predigtreihe an, und zwar die Geschenke der Weisen. Die Geschenke weisen nämlich letztendlich die Weisen zu Jesus gebracht haben, auf Jesu Person selber hin. Was er eigentlich für ein ultimatives Geschenk ist, was Jesus für ein Geschenk ist. Also da sind nun diese Weisen, die laufen nach Israel, erstmal zu Herodes, und da finden sie den neuen König nicht und sehen dann wieder das Licht und sie merken, sie müssen woanders hin. So, und ihr kennt vielleicht so die ganzen Krippenspiele, die es so gibt, und wie viele Weisen sind da meistens drin? 3, wie heißen die? Balthasar, genau. Das sind die 3, die so in der Kirchengeschichte genannt werden. Und letztendlich, die Bibel spricht von wie vielen Weisen? Man weiß es nicht. Die Bibel spricht nämlich von gar keiner Anzahl der Weisen. Man nimmt nämlich an, weil es 3 Geschenke sind, sind es 3 Weisen. Letztendlich, dass es 3 Weisen sind, kam erst im 3. Jahrhundert auf, und dass die Namen überhaupt dazu kamen, erst im 6. Jahrhundert. Aber die Bibel selber spricht nicht von 3 Weisen, aber sie bringen 3 Geschenke mit. Und als sie Jesus sahen, da waren sie hoch erfreut. Und da gucken wir einmal in Matthäus 2 rein, was da bei ihnen passiert. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder. Sie beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese 3 Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, die weisen selber auf Jesus hin, was er eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Geschenke, die sie ihnen eigentlich gemacht haben, sind sie eigentlich nützlich gewesen? Also das Gold wäre vielleicht ein bisschen nützlich gewesen, weil man da viele Dinge mit bezahlen konnte. Auch Weihrauch und Myrrhe waren wertvolle Sachen, Öle oder Kräuter, Harze. Und damit hätte man schon viel Geld machen können. Aber was ist so normalerweise, was schenkt man denn, wenn ein Baby geboren wird? Also eher was fürs Baby und nicht so irgendwie so wertvolle Sachen. Also ich habe, als meine Kinder geboren worden sind, kein Gold geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wer hat Gold geschenkt bekommen? Keiner. Da kriegt man eher Windeln, Tücher, Strampler oder irgendwelche Kuscheltiere. Ja, was ganz wichtig ist, man kriegt immer einen Schnuller. Also das ist lebensnotwendig für die Eltern. Wenn das Kind weint, einfach Stöpsel rein und hofft, dass es dann besser geht. Man schenkt Nasensauger oder irgendwas anderes, Wattestäbchen. Aber diese Geschenke, wie gesagt, das brauchten die nicht, denn die Weisen dachten sie, wir wollen was Prophetisches machen. Wir wollen etwas, was auf Jesus wirklich hinweist, was auf seine Identität hinweist und dass er letztendlich das Geschenk für uns ist. Wir bringen zwar Geschenke, aber die sollen letztendlich nur das zeigen, was er für uns sein soll. Und zwar Gold für den König, da kommen wir dann auch noch in den nächsten Wochen drauf, Myrrhe für den leidenden Knecht und für das Lamm Gottes. Und heute beschäftigen wir uns mit Weihrauch. Weihrauch, okay, wir sind jetzt keine Katholiken, da wird das eher so benutzt. Was wissen wir grundsätzlich über Weihrauch? Weihrauch wird eigentlich aus so einer Pflanze gemacht. Das ist ein getrocknetes Harz. Und aus diesem Harz, da kann man dann Cremes machen, man kann Öle draus machen oder man kann es auch einfach verbrennen und das soll gut riechen. Und es besitzt auch viele Kräfte beziehungsweise Heilskräfte. Also man kann das für Wunddesinfektionen und sowas nehmen. Also ich habe mal was abgeschrieben aus dem Internet. Es besitzt antiseptische, astringierende, kaminative, harmtreibende, verdauungsfördernde, beruhigende und uterine Eigenschaften. Gut, wer nicht weiß, was das alles ist, ich musste selber nachschlagen, was das alles ist. Also es hat was mit den Poren zu tun auf der Haut, mit der Darmflora an sich und mit der Gebärmutter und all sowas. Also es hat anscheinend viele Wirkungen auf den menschlichen Körper, wenn man das irgendwie mit einer Creme, mit dem Öl oder wenn man es grundsätzlich einnimmt. Und es wird heutzutage auch damit geforscht, ob es gegen Tumore hilft. Habe ich gelesen. Also es hilft gegen ganz viele Beschwerden, Krankheiten und auch gegen Wunden. Aber es wird auch spirituell benutzt. Das sehen wir in der katholischen Kirche, aber auch schon damals, wenn wir in die Bibel schauen, wurde es benutzt. Und zwar haben die Priester im Alten Testament das benutzt, als sie Opfergaben darbrachten. Es wurde mit verbrannt, damit es nicht stinkt, sondern damit es ein Wohlgeruch ist. Und damit es einen duftenden Rauch gibt. Und dieser duftende Rauch symbolisierte dann letztendlich die Gebete des Volkes Israels, die in den Himmel emporgehen, zu Gott. Und dieses Weihrauch, jetzt in der Geschichte von den Weisen, weist auf das Priesteramt von Jesus. Die Priesternatur von Jesus. Jesus als den hohen Priester, wie er auch im Neuen Testament dann genannt wird. Priester im Alten Testament erstmal haben das Volk repräsentiert. Sie haben dem Volk gedient und haben im Tempel gedient und haben alles stellvertretend für das ganze Volk gemacht. Der Priester brachte dann Opfer zur Vergebung der Sünden dar und der Priester betete auch stellvertretend für das Volk. Und jetzt muss uns klar werden, warum musste das denn auch alles passieren? Warum hat er immer um Sündenvergebung gebeten und Opfer dargebracht? Und da müssen wir ganz am Anfang an die Bibel und sehen, da war Adam und Eva und die haben gegen Gott gesündigt. Und seit dem Zeitpunkt gibt es zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Einmal Gottes Heiligkeit und auf der anderen Seite die Sündhaftigkeit des Menschen. Einmal Gottes Heiligkeit und die Sündhaftigkeit des Menschen. Und das passt nicht so zusammen. Gut, jetzt habe ich Sünde ins Spiel gebracht und ich weiß, das ist nicht so richtig populär darüber zu reden, man spricht es kaum noch an, man weist nicht auf Sünde direkt hin, man sagt vielleicht, das war ein kleiner Fehler oder sowas, und man sagt nicht, du hast dich da versündigt. Macht man heute nicht mehr. Aber warum nicht? Weil es letztendlich, warum machen wir das nicht? Wir sollten es vielleicht machen, dass wir auch Sünde bei ihrem Namen benennen, weil sie letztendlich zerstörerisch wirkt und Sünde einfach zerstörerisch ist. Aber letztendlich, heute spricht man eher von kleinen Fehlern, die man gemacht hat. Und die Frage ist auch, darf man das überhaupt heute noch? Andere Leute darauf hinweisen? Oder was heute auch ganz in unserer Gesellschaft populär ist, man spricht auch nicht mehr von Sünde, man hat das ausgeklammert. Letztendlich geht es nur noch um dich selber. Alles, wo du dich gut fühlst, das ist auch gut. Alles, wo dein Herz irgendwie für schlägt, das ist auch der richtige Weg. So wird das uns heute irgendwie eingebläut, dass man sagt, okay, wenn es deine Gefühlslage einfach hergibt, dann tu es einfach. Gut, wenn ich wütend bin, dann schlage ich einfach jemanden. Ne? Könnte ich jetzt auch sagen, das ist der richtige Weg. Ich fühle mich gerade danach. Ist aber nicht richtig. Also unsere Gefühle sind vielleicht ein trügerischer Ratgeber. Oder auch für die Kindererziehung. Letztendlich wird das manchmal verharmlost, Sünde letztendlich nur noch irgendwie in die Kindererziehung reingemacht. Ja, das ist Sünde, du darfst nicht lügen. Und dann sieht das der Herr Jesus oder dann sieht das der Weihnachtsmann, der guckt da drauf und dann kriegst du keine Geschenke. Irgendwie sowas wird ganz häufig heutzutage noch irgendwie bei Menschen praktiziert, dass sie letztendlich nur noch Sünde thematisieren in der Erziehung. Aber die eigentliche Sünde wird nicht benannt. Sünde ist also kein Thema mehr, Sünde wird verharmlost. Aber was uns klar sein muss, wenn wir Sünde verstehen wollen, müssen wir auch die Heiligkeit Gottes verstehen. Weil dann merken wir plötzlich, wie destruktiv Sünde eigentlich wirklich ist. Wenn wir merken, wer Gott ist, wenn wir sagen, er ist heilig, dann meinen wir damit, er ist vollkommen. Er ist wirklich perfekt, er ist absolut, immer in positiven Sinne. Und auch wenn man es ins Hebräische reinguckt, was für Gottes Heiligkeit benutzt wird, das Wort, das heißt kadosch, und das bedeutet abgesondert, ausgesondert. Es ist etwas Hervorgehobenes. Man könnte das vielleicht an einem Podest ein bisschen verdeutlichen. Da ist etwas, was höher steht als alles andere. Wenn man da so einen Siegerpodest hat, dann weiß man, okay, der da ganz oben ist, der hat gewonnen. So. Und so ist es ähnlich mit der Heiligkeit Gottes. Es ist etwas, was emporsteht, was irgendwie nicht bei dem Normalen ist. Die Folge ist aber, weil Gott so heilig ist und weil was er alles macht, das auch heilig ist, also das, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit, das, was er also alles in sich hat, das ist ja alles heilig. Und wenn wir merken, hier ist ein heiliger Gott und da ist ein sündhafter Mensch, dann passt das nicht zusammen. Da ist ein Podest, das ist unerreichbar für uns. Da kommen wir als Menschen nicht einfach so hin. Gott ist so heilig. Und das Problem dabei noch weiter gesehen ist, dass wir nicht selber dahin kommen. Nein, Gott hasst auch die Sünde, weil es immer etwas kaputt macht. Es zerstört Beziehungen, es zerstört Vertrauen, es zerstört die Intimität, es zerstört meine Identität und es trennt mich vor allem von Gott. Und er mag es nicht. Er mag nicht getrennt sein. Er mag auch nicht, dass wir uns hier auf dieser Welt gegenseitig zerstören. Und deswegen ist jetzt dieses Priesteramt da und jedes Jahr wird ein riesengroßes Fest im Alten Testament gefeiert, das Yom Kippur, der Versöhnungstag. Da, wo die ganze Sünde weggenommen wird von dem Volk, damit es näher kann zu Gott. Es kann wieder zu Gott kommen. Und da wurden ganz besondere Opfergaben dargebracht, und zwar mit Weihrauch. Man hat dann die Opfergaben dargebracht und Weihrauch wurde damit reingeschmissen, damit es wohlriecht. Und diese ganze Klage des Volkes und das Flehen nach dem Erbarmen wurde da reingelegt und man hat gehofft, Gott erhört das. Dann hat man den Altar mit Blut besprenkelt. Man hatte halt Opfertiere als Stellvertretung sozusagen, weil Gott möchte das letztendlich richten, das Schlimme, das Verletzliche, das Zerstörerische. Und deswegen hat man gesagt, okay, nicht unser Blut ist vergossen, sondern das Blut eines Unschuldigen. Und dann hat man den Altar besprengt mit diesem Blut. Und dann hat man noch ein zweites Ritual eingeführt. Und zwar hat man Ziegenböcke genommen und auf den einen Bock hat man dann die Hand aufgelegt und die ganze Sünde des Volkes nochmal draufgelegt und gesagt, so, da liegt jetzt die Sünde drauf auf dem Lamm Gottes und hat es fortgejagt. In die Wüste eine Klippe hinunterstürzen lassen, damit einfach die Sünde aus der Stadt, aus dem Volk rauskommt, entfernt wird. Klingt für unsere Ohren ein wenig absonderlich, mit viel Blut, mit Bespritzen, mit Opfern. Das machen wir ja alles heute nicht mehr. Was uns dabei bewusst werden sollte, ist, dass wirklich Gott so heilig ist, dass er gerecht ist und Gerechtigkeit auch sprechen muss in seiner Vollkommenheit. Und alles, was unrecht ist, alles, was unrein ist, das kann halt nicht zu ihm. Und das muss er bestrafen. Und gleichzeitig ist er aber auch barmherzig. Und diese Barmherzigkeit möchte er Raum geben und deswegen gibt er die Chance zur Sündenvergebung. Und dieses Opfer befriedigt Gottes Gerechtigkeit und dehnt seine Barmherzigkeit dann im Volk aus. Und dass das irgendwie unzureichend ist, weil man das einmal im Jahr machen muss und dass da Tiere getötet werden müssen, das hat Gott auch gesehen und sagte, es wird die Zeit kommen, es wird vorübergehen, denn ich werde ein einmaliges Opfer darbringen. Und dann werde ich einen neuen Bund mit euch schließen und der geht für alle Zeiten. Und so springen wir jetzt in das Neue Testament. Davon spricht nämlich der Hebräerbrief. Und wenn wir Hebräer 10:10-11 einmal lesen, dann steht da, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals das gleiche Opfer dar, die doch niemals, niemals die Sünde wegnehmen können. Dieser, also Jesus Christus, der Hohepriester, aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewig gilt und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Jesus ist dieser Hohepriester, auf das uns schon die Geburtsgeschichte von ihm hinweist. Und er bezahlt ein für alle Mal diese Trennung, diese Sünde, das, was zerstört, das, was uns zerstört und unsere Beziehung zerstört zu anderen Menschen und zu Gott. Es ist dann nicht mehr irgendwie eine zeitliche Abdeckung, die wir haben, so wie dieser priesterliche Kult im Alten Testament. Nein, es ist ein für alle Mal. Es braucht keine Opfer mehr. Denn Jesus Christus hat sich auf diese Welt gemacht, um dieses einmalige Opfer darzubringen. Es ist also dauerhaft. Die Sünde ist dauerhaft entfernt. Um das einmal mit einem Beispiel deutlich zu machen, das hat ein methodistischer Pastor einmal gemacht. Da hat er seinen Pastoralassistenten in einem Festgottesdienst als Illustration genommen, ohne dass der Assistent das wusste. Und zwar müsst ihr wissen, dass die Methodisten, die haben oft so eine Robe an, also so ein Talar. Und da haben sie noch so eine Stola an, also das ist so wie so ein Läufer, der so um den Hals geht, wie ein Schal, der verziert ist oft mit irgendwelchen Symbolen oder irgendwelchen schönen Farben. Und der hatte das an, weil es ein Festgottesdienst ist und hat er wirklich die schönste Stola genommen, seinen schönsten Umhang. Und dann ist er zu seinem Pastoralassistenten gegangen und hat gesagt, weißt du was, du bist ja noch nicht ordiniert, deswegen kannst du sowas noch nicht anziehen. Deswegen hier, ich habe in der letzten Ecke unten im Keller noch so ein Chorkleid gefunden. Du wirst nämlich heute mit vorne sein. Und dann zog er das an, der Pastoralassistent, und denkt, oh Mann, Mist, das ist aber jetzt nicht so schön. Das ist ziemlich zerknittert. Und dann riecht er so. Und das lag anscheinend schon länger im Keller. Es stinkt. Und dann fühlte er sich recht unangenehm. Ne? Er musste dann halt vorne sitzen. Das ist so, dass bei den Methodisten dann auch so eine Art Stühle immer vorne sind. Und dann saß er sich da neben den Pastor hin und der war da ganz umgekehrt mit seinen zerknitterten Sachen. Und dann kam die Predigt dran und der Pastor steht auf mit seinen schönen Gewändern und predigt plötzlich. Und dann sagt er, komm doch mal bitte nach vorne. Und er denkt, der Mann, jetzt sehen ja noch mehr Leute, wenn ich mich so aufrichte, was für ein hässliches Kleid ich gerade anhabe, das passt irgendwie gerade gar nicht rein, ich nehme den schönen und ich hier als ganz hässlicher. Und dann dreht er sich um zu ihm und sagte, hey, hast du eine schöne Robe an? Und dann denkt er, soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Mache ich die Predigt kaputt, wenn ich jetzt die Wahrheit sage? Und dann fasst er ihn so auf die Schulter und nickt so zu. Du darfst die Wahrheit sagen, so im Sinne so. Dann denke ich, ja, okay, nick mir zu. Ich glaube, ich darf die Wahrheit sagen. Nein, die ist nicht schön. Und dann fragt er ihn, warum ist sie nicht schön? Und dann bricht es aus ihm heraus und sagt, ja, weil sie stinkt. Sie ist zerknittert. Sie ist nicht schön. Und dann fragt der Pastor, und wie ist meine? wie ist mein Talar, wie sehe ich aus? Und er sagt, deins ist schön. Du bist schön gekleidet, das ist gebügelt, das ist mit schönen Farben, da sind Verzierungen drauf. Und dann macht er etwas. Dann sagt er, weißt du was, ich ziehe dir dieses Kleid jetzt aus. Und dann nimmt er seinen verzierten Talar, zieht ihn den Pastoralassistenten an und dann dreht er sich zur Gemeinde und sagt, genau das hat Jesus gemacht. Genau das hat er mit uns gemacht. Wir, die wir nicht selber unser Kleid, unser knittriges Kleid, unser stinkendes Kleid ausziehen können, da hat Jesus sein eigenes Kleid, sein Kleid der Gerechtigkeit uns angezogen. Die Bibel spricht von dem Mantel der Gerechtigkeit, der uns angezogen worden ist, weil Jesus gerecht ist, weil Jesus Gott ist, der einfach gerecht ist. Und es ist seine Gerechtigkeit, es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Also sein einmaliges Opfer bringt diese Gerechtigkeit zu uns. Und dieser Retter, der da nun, da ist Jesus, der Hohepriester, der dieses Opfer dargebracht hat, das ist nicht irgendwie ein ganz entfernter Retter. Das ist auch nicht ein Retter, der irgendwie einfach mal so presch einfach so in die Welt gekommen ist und dann wie irgendwie so ein Superheld alles verändert hat. Nein, er ist ganz nah geworden. Und er wollte uns verstehen. Und wenn wir in Hebräerbrief nochmal reingucken, in Kapitel 4, dann steht da, dass dieser Jesus uns versteht und uns und sich um uns sorgt. Und so lesen wir in Kapitel 4, die Verse 14 und 15. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lässt uns festhalten an dieses Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nichts könnte mit Leiden und unseren Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber doch ohne Sünde. Er versteht uns. Er versteht das, was wir auch durchmachen. Wir haben oft ganz viel Stress, den wir uns selber machen oder der an uns herangetragen wird. Wir haben ganz oft in unseren Familien Probleme. Wir haben auch irgendwelche Erwartungen, die da sind, die wir selber nicht erfüllen können. Oder sind auch Erwartungen an uns, von anderen an uns, wo wir sagen, die sind so hoch, die können wir gar nicht erfüllen. Und genau das hat Jesus auch alles erlebt. Wenn wir in seine Biografie gucken, dann wurde er von einer Teenagermutter geboren. Die war 14 Jahre alt. Das war ein Skandal. Die war ehelos. Die hatte keinen Mann, als sie schwanger war. Also, wenn man das mal weiterdenkt, was haben die Leute über Jesus gesagt? Wahrscheinlich nichts Liebes. Vielleicht war er der Bastardjunge im Dorf. Dann war er in armen Verhältnissen. Er kennt es, dass man nichts hat oder nur wenig hat. In seinem Dienst wurde er ganz viel kritisiert. Er wurde verspottet. Er wurde hinfortgejagt. Er wurde vom Teufel versucht. Er wurde attackiert. Und er war auch vielleicht der Sonderling in der Familie. Wenn man auch mal so guckt, so als er zurück zu seiner Familie gegangen ist, er war der Sonderling. Er war irgendwie anders als die anderen. Dann hat er Tod erlebt. Sein bester oder ein guter Freund, Johannes der Täufer, wurde getötet. Er hat Verlust erlebt. Er hat diesen Schmerz auch erlebt, wenn ein geliebter Mensch davongeht. Er hat Trauer erlebt. Er hat aber auch erlebt, wie andere Menschen ihn angeklagt haben. Die ihn beschuldigt haben für Dinge, die er nie getan hat. Er wurde verleugnet. Und dann wurde er auch noch im Stich gelassen von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Und das Schlimmste eigentlich ist, und wo wir uns vielleicht auch immer mal wieder da wiederfinden, in diesem Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Er fühlte sich von Gott verlassen und hing da am Kreuz und sagte, Vater, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und dieser Jesus, dieser hohe Priester, der dieses einmalige Opfer gebracht hat, der kann uns verstehen, der fühlt es nach, was wir fühlen. Diesen ganzen Schmerz, die Qualen, die wir haben, auch die Not und die Ängste, Die hat er auch und kann das alles nachvollziehen. Und so ist er kein weit entfernter Gott, sondern er ist ganz nah bei uns. Und darum, wenn wir weiterlesen im Hebräer, noch den 16. Vers dranhängen, darum können wir jetzt auch zum Thron Gottes kommen. Und zwar ohne Angst, ohne irgendwas. Darum lasst uns freimütig, also voller Zuversicht, ohne Angst, hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also lasst uns keine Angst haben vor diesem strafenden Gott, weil wir stehen unter dem neuen Bund. Wir können mutig sein, wir können zuversichtlich sein, wir können gewiss sein, ich bin nicht mehr getrennt von Gott, weil Jesus dieses einmalige Opfer dargebracht hat. Ich bin bei ihm willkommen, ich bin geliebt. Diese Brücke von diesem Podest ist jetzt da zu dieser Heiligkeit, also von dieser Sündhaftigkeit zur Heiligkeit oder dieses Podest, das ist nicht mehr unerreichbar, weil dort gibt es nun eine Brücke hin. Jesus hat das geschaffen. Und dann können wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen. Wir können Gnade finden und wir können Hilfe erfahren. Und das Geschenk der Weisen, Weihrauch, weist darauf hin, dass Jesus dieses Geschenk uns macht. Er kam auf die Welt. Er wurde Mensch. Johannes Evangelium spricht davon, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, er wurde Mensch. Und er wurde uns damit zum hohen Priester. Und er hat sich selbst geopfert, Gott hat sich selbst geopfert. Das Leben hier auf Erden hat er einfach uns dargebracht. Und er versteht uns in diesem ganzen Leiden, das auch wir erleben. Und er möchte uns da auch helfen. Helfen in Zeiten der Not. Er bringt uns dann nämlich zu Gott zurück. Und er heiligt uns. Und das ist das Evangelium letztendlich. Das Evangelium, wovon die Bibel spricht. Es ist die Annahme, dass wir angenommen sind. Und heute kannst du dich entscheiden. Entscheiden dafür, dass du dieses Opfer, was Jesus dargebracht hat, annimmst. Und du kannst ihn kennenlernen, weil du in Beziehung zu ihm treten kannst und du kannst zu Gott kommen und diese Hilfe, diese Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Mach es heute fest. Wir werden gleich eine Zeit der Stille haben und da kannst du für dich heute entscheiden. Ich möchte zu diesem Gott. Ich möchte das überwinden, was mich von ihm trennt, durch Jesus Christus. So bete ich einmal noch für diese stille Zeit. Wir werden dann 2-3 Minuten haben. Und John Daniel wird diese stille Zeit dann mit einem Vortragslied beenden. Vater im Himmel, hab Dank für Jesus Christus. Hab Dank dafür, dass er auf diese Welt gekommen ist. Hab Dank dafür, dass er sich geopfert hat für uns und dass dieses Opfer nun einmalig ist und dass wir nicht ständig neue Opfer darbringen müssen. Nein, du warst so barmherzig, dass du dich selbst auf den Weg gemacht hast und du uns nahe gekommen bist, sodass wir dir auch nahe kommen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns, ja, dass wir diesen Gedanken im Glauben so stark festhalten, dass du kein entfernter Gott bist, sondern dass du ein naher Gott bist und dass du alles für uns tust, weil du uns liebst. Und wir wollen dir Danke sagen dafür, dass das möglich ist. Hab Dank für deine Gnade, für deine Hilfe und deine Barmherzigkeit. Amen.